Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und hallo 2026. Ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für das neue Jahr alles Gute, viel Spaß, viel Gesundheit und ganz viele glückliche Momente. Ja, und auch in diesem Jahr findest du hier interessante Gäste mit ehrlichen Geschichten aus Hahn, Grüten und drumherum. Ich plane auch für dieses Jahr circa 24 Folgen, die alle 14 Tage erscheinen sollen. Und wenn du diesem Podcast folgst, dann weißt du, dass ich immer darauf hinweise, dass du dich melden kannst, um deine Geschichte hier im Podcast zu erzählen. Denn ich verstehe dieses Projekt als Mitmachprojekt und freue mich über Empfehlungen oder wenn du direkt mit mir Kontakt aufnimmst. Die E-Mail-Adresse findest du wie immer in den Shownotes. Ja, und heute macht Micha Krisch mit. Der kommt aus Solingen und tritt hier in Hahn immer mal wieder im Roulet Rouge auf. Was passiert, wenn ein Mensch gleichzeitig Moderator, Kreativdozent, Podcaster und Zauberer ist? Genau, es wird unterhaltsam, klug und überraschend ehrlich. Micha ist einer von denen, die schon sehr früh wussten, dass Worte wirken. Ideen verändern und Neugier kein Hobby, sondern eine Haltung ist. Also wir sprechen hier über Kreativität ohne Shishi, Marketing ohne Bullshit und darüber, warum Magie im Alltag oft viel näher liegt, als wir denken. Micha erzählt, warum gutes Kommunizieren manchmal mehr mit Zuhören als mit Reden zu tun hat und weshalb ein Podcast mehr sein kann als nur Mikrofon und Meinung. Kurz gesagt, dich erwartet ein Gespräch mit Tiefgang, Tempo, Humor und ein paar gedanklichen Aha-Momenten, die noch nachwirken, wenn die Folge längst zu Ende ist. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude an diesem Gespräch, wie ich es hatte. Und ein Hinweis sei noch erlaubt. Ein Besuch einer Veranstaltung mit Micha, vielleicht auch im Roulet Rouge, kann ich nur wärmstens empfehlen. Viel Spaß. Hallo Micha, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist.
Hallo Frank, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön.
Ja, ich freue mich deshalb, weil ich hatte es ja schon im Einspieler gesagt, es geht heute um das Thema Zauberei, Magie unter anderem. Auf deiner Homepage habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, was so andere über dich erzählen. Da sind ja ein paar Zitate, die finde ich sehr interessant. Also zum Beispiel steht da, Micha Krisch schlägt mit seiner Magie tiefe Risse ins Vertraute und schafft Welten, in denen Staunen das einzige Gesetz ist. Und das, da muss ich sagen, wir hatten auch ein Vorgespräch, ich habe dich ja leider noch nicht live gesehen, das kommt ja noch. Was du so erzählt hast, ist es ja jetzt nicht die Zauberei, wie ich sie so kennengelernt habe, ja, mit fantastischen irgendwie technischen Tricks, irgendwelche Leute zersägen oder ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, sondern bei dir muss man sich ja etwas ganz anderes vorstellen. Und deshalb würde ich dich als erste Frage mal bitten, dass du die beantwortest. Was ist deine Arbeit und was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie in deine Show geht?
Ja, das lässt sich also, glaube ich, ganz einfach an so einem kleinen Beispiel beschreiben. Ne? Wenn du rausgehst in die Natur, du siehst vielleicht einen Wasserfall, dann kann das passieren, dass du eine Gänsehaut bekommst, dass du irgendwie Tränen in den Augen bekommst, dass du total gerührt bist, weil dich das einfach total aus den Socken haut. Und da kann ein Zauberer um die Ecke kommen und sagen, zieh mal eine Karte. Das ist dann in dem Fall total nett, aber der Wasserfall hat einfach irgendwas viel Eindrücklicheres. Und was in meiner Arbeit eben wichtig ist, ist zu überlegen, wie kann ich eben über Tricks hinaus, durch Sprache, durch Metaphern, durch Geschichten, durch aber vielleicht auch Dinge, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, durch das sich bewusste Erinnern an Dinge, die man im Leben erfahren hat, Momente schaffen, die magisch sind und über vielleicht ein klassisches Kunststück sogar hinausgehen. Ne? Das ist eigentlich die Arbeit, die ich mache.
Und es geht ja dabei darum, mal zu schauen, okay, was ist das Magische? Es geht ja auch so ein bisschen um das Thema Philosophie, ne? Ja, es ist beschrieben so als eine seltene Kunstform, ne? Deshalb bring noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel, wenn wir so eine Show geben. Eine heißt ja Abracadabra, wenn ich
mich genau.
Wie wird das Publikum so mitgenommen auf deine Reise?
Ja, also ich glaube, das ist so eine klassische Regel, die kennt irgendwie jeder Werber, dass Menschen sich am ehesten für Menschen und am allermeisten für sich selber interessieren. Und das ist eben auch so der Fokus, den ich so in der Kunst habe. Also ich finde das schön, ne, mit der Zauberkunst selber Dinge zu schaffen. Aber spannender finde ich das eigentlich, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die vor mir sitzen. Und jeder von uns trägt eine Geschichte mit sich. Das heißt, du hast eben das Thema Philosophie gerade auch richtig angesprochen. Das ist der Hintergrund, den ich auch durchaus habe. Und ich mag auch gerne mit diesen Themen spielen. Also große Konzepte wie, was ist Freiheit? Was ist freier Wille? Sind wir überhaupt in der Lage, Dinge selber zu entscheiden? Was wäre, wenn? Also kleine Gedankenspiele, die in der Philosophie manchmal auch möglich sind. Und das matche ich eigentlich auf die Lebenserfahrung, die die Menschen haben, die bei mir sitzen. Also es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo Menschen Fragen mitbringen dürfen. Also Fragen, die nicht aussprechen, sondern in sich tragen. Also die denken an ein Thema, das die sehr bewegt. Das sind manchmal auch sehr tiefsinnige Fragen, manchmal sehr persönliche Fragen. Das sind Themen wie, bin ich eine gute Mutter? Sowas hatte ich schon mal. Ich habe Menschen, die da sitzen und tatsächlich auch manchmal natürlich was Witziges wissen wollen. Aber jetzt bei meiner letzten Show ging es sehr stark darum, dass jemand gefragt hat, können wir Menschen eigentlich Frieden? Also auch solche Konzepte kommen.
Interessante Frage, ja.
Absolut. Und im Showkontext ist es dann so, dass die Menschen eben diese Frage in sich tragen, also nicht großartig aufschreiben oder irgendwo aussprechen, sondern mit mir dann zusammen auf der Bühne stehen und ich dann eigentlich Menschen lese und versuche herauszufinden, welches Thema die bewegt und denen auch auf diese Frage, das ist eigentlich viel wichtiger als herauszufinden, welche Frage die haben, ist natürlich eine Antwort darauf zu geben, denen eine Antwort auf dieses Thema gebe. Und das ist immer hochinteressant, weil man lernt über die Menschen was, die mit einem im Raum sitzen. Man lernt natürlich über sich selber etwas, weil man sich mit einem Thema beschäftigt und das spannend findet, eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Und man hat danach auch immer ein Gesprächsthema, um mit den Menschen, die dann vielleicht in der Pause oder am Ende des Programms auch ganz unbekannt am Anfang sind, Dinge zu reflektieren. Und auf einmal passiert das, was eben für mich die große Magie ist, ne? Das Neubewerten von Bekanntem. Das ist für mich magisch. Also wenn ich auf der einmal in der Lage bin, etwas Altes aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Das passiert auch bei Menschen, die Kinder haben zum Beispiel, ne, dass man auf die Welt wieder ganz anders guckt. Dann finde ich das schön. Und das ist eigentlich so mein Hauptziel, dass die Leute das Staunen über die großen und kleinen Geheimnisse unserer Welt wiederentdecken. Und dieser Fragen-Act, so nenne ich das jetzt mal, ist zum Beispiel ein festes Bestandteil vieler meiner Programme.
Da geht es ja schon ans Eingemachte, sage ich jetzt mal. Ne? Also das sind ja schon sehr tiefgründige Fragen. Ich weiß das deshalb, weil ich hatte auch eine Fragestellung, die habe ich anders gelöst, und zwar mit so einer Familienaufstellung in der Ahnenforschung. Ja, das war mit der Nina Köhler, das war auch sehr interessant. Die hat auch mal hier im Podcast mitgemacht über das Thema Biografiearbeit. Und daraus, das fand ich auch so spannend, da habe ich gesagt, das muss ich auch auf jeden Fall mal selber machen, weil ich auch so ein paar Fragen hatte. Und da kommt man schon so an so ein paar Knackpunkte auch in seinem eigenen Leben vorbei. Ne? Das geht doch dein Publikum dann wahrscheinlich genauso, ne?
Definitiv. Also man muss halt auch sagen, die Show ist grundsätzlich eigentlich jetzt nicht irgendwie kinderfeindlich oder so, sondern ein Programm, das irgendwie an Menschen so ab 14 richtet. Also nicht, weil ich Kinder nicht mag, ne, wir haben selber eine kleine Tochter, sondern weil es eben auch darum geht, dass man natürlich, wenn man mal geliebt hat oder wenn man mal einen geliebten Menschen verloren hat, einen etwas anderen Zugang zu bestimmten Themen hat. Und die Show hat durchaus auch eine sehr hohe Emotionalität. Das heißt jetzt nicht, dass sie immer die ganze Zeit tief trabend ist und dass wir uns dann die ganze Zeit weinend in den Armen liegen, ne, weil wir dann irgendwie über große Themen sprechen. Es gibt auch lustige und unterhaltsame Momente. Aber mir ist es halt wichtig zu sagen, das menschliche Gefühl, das besteht jetzt eben nicht nur aus dem Lachen und dem Klatschen und dem Hui, ist das lustig und witzig und toll, sondern unsere Emotionen haben total viele Facetten. Und die Kunst, die ich mitbringe, also die Magie, kann uns eben in einen Zustand versetzen, den vielleicht andere Künste auf die Art und Weise gar nicht können, nämlich die tiefe Art des Staunens. Und die normale Reaktion auf Staunen ist in der Regel nicht Applaus und man springt auf und jubelt und sagt, juhu, super, du hast die Karte an den richtigen Ort gezaubert, sondern Stille. Also man hat sehr oft Momente, wo man merkt, die Leute denken gerade darüber nach, die reflektieren das, die lassen das wirken, die, ne, sind einfach in sich in dem Moment. Und das ist eine etwas andere Atmosphäre, als man es jetzt vielleicht kennt, wenn man jetzt sagt, ich gehe zu einer in Anführungsstrichen klassischen Zaubershow, die vielleicht auch ein bisschen stärker auf so unterhaltsame Momente geprägt ist, sondern bei mir soll die Unterhaltung sich auch durchaus mit der Haltung irgendwie paaren, wo dann Menschen eben sitzen und sagen, Mensch, cool, ne? Also dank dir gucke ich auf das Leben ganz anders. Und das passiert auch ziemlich oft. Also ich habe auch Gäste da gehabt, die zum Beispiel Angstpatienten sind und in einer Behandlung sich befinden, die teilweise auch natürlich zufällig ausgepickt sind, weil ich jetzt nicht von jedem den Lebenslauf kenne, bevor die bei mir ins Programm kommen, die dann aber kleinere Rituale machen, wo es irgendwie darum geht, sich Sachen bewusst zu werden. Also in einem Fall geht es zum Beispiel darum, dass man den Umgang mit Wärme und Hitze so ein bisschen anders kontrolliert. Also normalerweise ist eine Kerze unter unserer Hand warm und heiß. In dem Fall ist es so, dass die für einen kurzen Moment diese Hitze nicht spüren. Und das löst bei vielen Leuten in der Geschichte, die ich dann erzähle, auch durchaus eine etwas andere Reflexion aus. Nämlich die Idee zu sagen, wenn ich in der Lage bin, solche Prozesse zu kontrollieren, was bin ich denn noch in der Lage zu kontrollieren? Und das hat durchaus auch manchmal bei Menschen, ohne dass es jetzt Therapie ist, aber einen leicht therapeutischen Charakter fast schon, ne? Dass man merkt, es verändert sich im Inneren was. Und das ist für mich eigentlich das schönste und größte Geschenk, dass Magie wirklich auch machen kann. Und da freue ich mich, Katalysator so ein bisschen für zu sein.
Verstehe. Du bist aber jetzt tatsächlich kein Therapeut, ne? Also
nein. Also den Weg würde ich soweit auch nicht gehen. Also ich würde soweit in die Richtung gehen, dass man sagen kann, das, was da passiert, das bewegt sich in einem Rahmen, der, wenn man mit einem Menschen, dem man vertraut, oder einem Menschen, den man mag, einem besten Freund, über ein Thema redet, dann ist das auch durchaus wie eine therapeutische Sitzung. Also es gibt viele gute Freunde, die einem natürlich, weil sie dich kennen oder dein Leben kennen, Hinweise geben können, die du vielleicht selber nicht siehst. Aber ich würde jetzt nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, guten Tag, ich brauche eine Therapie für Krankheit XY, soll ich lieber Medikament A oder B nehmen? Das wäre zum Beispiel so eine Art von Frage, die würde ich jetzt auch nicht fachlich beantworten oder demjenigen dann sagen, du, pass auf, ich glaube, der beste Weg ist jetzt, da mit jemandem zu sprechen, der fachlich für geeignet ist. Ja. Aber diese ganzen Themen, die uns als Menschen so bewegen, das sind ja oft so Fragen, wie findet mich das Glück? Bin ich irgendwie jemand, der zufriedenzustellen ist? Komme ich im Leben dort an, wo ich hin will? Also das sind oft so Themen, die uns alle immer begleiten. Und das, was ich da anbiete, ist, wenn man so möchte, eine spielerische, neue Möglichkeit, da vielleicht einen Zusatzpunkt zu erkennen, den man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist so die Idee der Programme, und die sind immer eingebettet eigentlich, ne, deswegen, damit es nachher nicht so wirkt wie eine Therapiesitzung oder so, in kleine Geschichten, in kleine Metaphern, in philosophische Gleichnisse. Die Halloween-Geschichte zum Beispiel, da geht es um den Herrn Deleuve, den man in Solingen ja ganz gut kennt, weil er lange als Augenarzt praktiziert hat, und da sind dann so ein paar Stellschrauben in seinem Leben, die möglicherweise auch Spielraum bieten für eine gewisse Art von Spekulation. Also der wurde irgendwann mal an den Hof des Königs als möglicher Leibarzt bestellt, hat aber diesem Ruf sich widersetzt sozusagen, ist in Solingen Gräfrat geblieben. Kann man sich natürlich die Frage stellen, warum, ne? Das hat dann so ein bisschen künstlerisch auch Interpretation. Oder ein anderes Programm, da geht es um die Hexe, das habe ich jetzt an Walpurgisnacht gespielt. Da geht es eigentlich um das Thema Andersartigkeit in der Gesellschaft und wie gehst du mit Menschen um, die Außenseiter sind. Und im Kern sind wir das irgendwie alle auf unsere Art und Weise so, ne, wenn man das reflektiert, weil jeder von uns irgendwo Punkte hat, wo man merkt, da bin ich anders als die anderen. Und wenn wir uns in diesem Anderssein irgendwie begegnen und merken, darin sind wir uns alle wieder ähnlich, das verbindet uns, dann ist das ein unheimlich schönes Moment. Und so versuche ich eben Geschichtenerzählerei, tatsächlich auch klassische Zauberkunst, also wirklich auch technische Kunststücke, und aber eben den Gedanken, größer als ein Kunststück zu denken, miteinander zu verweben. Und dann entsteht so ein, ja, vielleicht poetisch-spielerischer Salon, so könnte man es vielleicht nennen, wo Menschen so ein bisschen aus dem Alltag rausgeholt werden.
Aber der Einbezug des Publikums, der ist immer dabei, also dass du immer welche rausnimmst und mit ihnen interagierst, ja?
Absolut, also die Interaktion ist immer da, wobei auch da, ne, mir wichtig ist, also meine ersten Erfahrungen selber mit Magiern und Zauberkünstlern waren eigentlich recht negativ, ne? Also ich war damals im Kindergarten und wir hatten einen Zauberer, der damals für uns zaubern sollte, und ich war recht groß. Also war ich gut prädestiniert für die Aufgabe, die der uns geben wollte, nämlich die Bremer Stadtmusikanten zu spielen.
Oh Gott.
Genau, ne? Der größte in den Tieren, die da sind, ist der Esel, und der steht ganz unten, und dann sollte ich halt IA sagen und so. Und ich habe damals schon irgendwie mit 5 oder 6 gemerkt, das läuft hier gerade nicht in die Richtung, die ich gut finde. Also es ist mir sehr unangenehm gewesen. Also ein Schamgefühl als 6-Jähriger hatte ich schon entwickelt und habe mich da nicht sehr wohl gefühlt, und auch so ein bisschen lustig gemacht wurde man dann. Und im Nachgang, klar, ne, sagen die Kinder, der Esel, fand man nicht so toll. Also das ist so ein Momentum, das hat durchaus auch ein einschneidendes Erlebnis bei mir hinterlassen, wo man dann irgendwann gesagt hat, nee, so will ich mit meinen Gästen nicht umgehen. Also ne, deswegen bin ich als Gastgeber auch wirklich in der Funktion, so fühle ich mich auch, dass die Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich lasse mich da auf diesen besonderen Abend ein, davon ausgehen können, dass sie auch in eine Art Schutzraum kommen, dass, wenn ernsthaft an ein Thema rangegangen wird, das Ganze auch ernsthaft und sensibel beantwortet und bedient wird, auch in der Interaktion. Klar, ne, wenn Leute jetzt irgendwie in Anführungsstrichen doofe Fragen stellen und sagen, wie wird das Wetter morgen, weil ich will mit meiner Badehose irgendwie am Strand irgendwie rumliegen, dann gibt's halt auch Antworten, die so ein bisschen der Frage entsprechen. Ne? Also das ist dann schon auch, dass man sich darauf einlässt. Aber die Menschen, die zu mir kommen, sollen sich willkommen fühlen. Ne? Das ist so mein Hauptgefühl, das ich gerne hinterlassen möchte.
Ist natürlich auf der einen Seite spannend ja auch für dich. Ne? So ein kleiner Überraschungsmoment ist ja dann schon dabei, wenn es dann so ein Thema gibt, wo du dich vielleicht jetzt nicht so vorbereiten konntest. Auf der anderen Seite gehst du auch eine hohe Verantwortung ein. Ne? Du weißt ja nicht, wen du da hast, was denn gerade bewegt oder was er für eine Vita mitbringt und für einen Erfahrungsschatz mitbringt. Das kann ja auch was auslösen. Ne? Das muss man dann auch Absolut. Irgendwie auffangen. Ne? Also das ist ja auch ein bisschen so ohne Netz und doppelten Boden, um in der Sprache zu bleiben dann. Ne?
Absolut, also klar, ich meine, natürlich gibt's auch Reaktionen und das ist eben auch ein, wie gesagt, so ein Miteinander, dass man merkt, wie weit kann man jetzt gehen oder auch nicht. Also mir geht's nicht darum, deswegen vielleicht die Betonung zu sagen, des Effektes wegen eine Reaktion zu erzielen, also jemanden zu erschrecken, zum Weinen zu bringen, auch manchmal zum Lachen zu bringen. Das sind so Dinge, in Anführungsstrichen, die sind relativ einfach. Darum geht's mir aber nicht. Ne? Ich möchte nicht sagen, cool, heute haben 3 Leute geweint, das war eine super Show, sondern also mir geht's dann schon irgendwie auch darum zu sagen, es hat den Menschen irgendwie Spaß gemacht und gut getan. Und wenn ich jetzt irgendwie merke, das ist tatsächlich vor ein paar Wochen mir noch passiert, in einem anderen Setting, da saß ich mit einer Frau zusammen, die eine gewisse Krankheitsgeschichte hat und die auch eine Frage gestellt hat, wo es ein bisschen um Zufriedenheit im Leben ging. Und dann habe ich gemerkt, dass dann plötzlich auch ein gewisses Zittern durch den Körper ging. Und dann fragt man natürlich, ist das für dich gerade hier in Ordnung? Möchtest du dich lieber setzen? Sollen wir hier an der Stelle abbrechen? Und dann hat aber die Person gesagt, nein, das ist wunderschön, das möchte ich gerne. Und das ist dann eben auch der Moment, wo ich sage, gut, also dann möchte ich auch gerne diesen Weg mit dir begleiten. Dann halte ich deine Hand sozusagen und wir gehen das zusammen. Und ja, dann entsteht daraus auch was, wo eben viele Menschen sich sehr berührt fühlen. Und wie gesagt, das ist nur ein Teil meines Programms, nicht das ganze Programm besteht daraus, aber das ist ein sehr elementares Element natürlich. Und von vielen Menschen, die sich eben darauf einlassen, weiß ich, dass die dann ja durch die Nachrichten, die mir schreiben, oder manchmal trifft man sich auf der Straße ein paar Wochen später, schon etwas mitnehmen, wo die sagen, das hat auch manchmal einen Impact auf mein Leben gehabt und ich habe Dinge geändert oder verändert. Ne? Und das finde ich dann ganz gut.
Micha, wo lernt man sowas? Also ich habe mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern ja hier schon gesprochen. Ja. Das war sehr unterschiedlich. Da gab es welche, die haben eine Fachrichtung studiert und haben das dann weiter verfeinert. Es gibt auch ganz viele, die haben da hobbymäßig angefangen und sich autodidaktisch im Prinzip weiterentwickelt. War das bei dir auch so, dass du einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast und das hat sich dann so nach und nach ergeben? Oder bist du wirklich, ich sage jetzt mal, auf eine Zauberschule gegangen und wurdest da ausgebildet?
Sowohl als auch. Also ich glaube, der Anfang tatsächlich ist eigentlich genau der. Also ich habe wirklich mal klassisch mich für Magie, Zauberkunst interessiert. Also bin auch Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland. Auch sowas gibt es, ne, wo man dann eine Prüfung ablegt, eine praktische und eine theoretische. Und dann ist man Mitglied dieser Gilde von Zauberkünstlern. Und dadurch, dass ich eben philosophisch auch einen gewissen Hintergrund habe, stellt man sich selber auch in Frage und reflektiert. Also eine der häufigsten Fragen, die man sich stellt, ist warum? Ne? Und warum mache ich das? Wo führt das hin? Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, also wie gesagt, ich mache das jetzt auch seit über 20 Jahren. Das war so nach 5, 6 Jahren in meinem Leben schon so, dass ich mir also der Zauberkunst die Frage gestellt habe, klar, ne, wie gesagt, eine Münze erscheint hinterm Ohr, super witzig, ne, eine Karte färbt sich total spannend oder auch Hypnose, auch das sind so Themen, die ich in meinem Programm nutze, dann klebt einer mit der Hand am Tisch fest oder vergisst seinen Namen. Das sind so Effekte, die natürlich...
Okay, da sage ich jetzt schon mal, wenn ich dann da bin, das möchte ich nicht.
Eben, genau. Und dann sagt man sich, wofür macht man das? Ne? Also das will man auch nicht. Und genau die Fragen habe ich mir dann auch gestellt und dann bin ich auf eine sehr tiefe Reise gegangen, habe gesagt, ja, wo ist denn Magie eigentlich für mich? Was ist das? Und habe mich sehr stark eigentlich auch von der klassischen Zauberkunst entkoppelt und bin dann einfach genau den Weg gegangen, mich auch historisch mit Magie noch weiter zu beschäftigen. Habe dann für mich auch irgendwann definiert, wie man das dann so schön macht. Ne? Was ist denn Magie eigentlich? Habe dann eine Formulierung gefunden, habe gesagt, okay, wie komme ich denn dahin? Und mein Lebenslauf ist eben sehr bunt. Das war mir schon immer sehr wichtig. Also ich bin nicht jemand, der nur Zauberkünstler ist, sondern in Anführungsstrichen auch noch andere Dinge im Leben macht. Und eine Sache, die man merkt, ist, das hat immer mit Kommunikation und mit Menschen zu tun. Und die Kunst liegt mir grundsätzlich sehr nahe. Zum einen gibt es einen Kunstverein in Düsseldorf, den ich mit einem guten Freund gegründet habe. Und auch die Schriftstellerei ist auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Das heißt, man hat so gewisse Einflüsse und wenn du Menschen triffst, das heißt auf einer Grillparty oder wo auch immer, dann redet man, ne? Wer bist du, was machst du? Und das Schöne am Künstlersein ist eigentlich genau das, dass du für die meisten Menschen eigentlich kein Wettbewerber bist. Also ne, wenn ich jetzt Vertriebler bin und ich treffe jemanden abends an der Bar, dann ist so vielleicht auch erstmal so ein bisschen Feld abstecken, gucken, kann er was, was ich nicht kann, ist der mir gefährlich, ist das irgendwie jemand, der Geheimnisse hat, ne, die ich vielleicht gebrauchen kann. Beim Künstler ist das ganz anders. Da sitzen teilweise Leute vor mir und das ist dann eben, wenn man ein bisschen Spaß an Menschen sowieso hat und dafür mache ich das eben auch, nicht nur für mich, sondern na, vom Spiegel kann man es auch mal nicht so gut machen, du brauchst halt andere Leute, dann kommst du mit den Menschen irgendwann auch ins Gespräch und weil mich dann die Lebensläufe wie dich eben auch von Menschen interessieren, erzählen die einem Dinge. Ne? Das sind manchmal harte Stories von dem Verlust von Kindern bis hin zum, weiß ich nicht, ne, irgendwie Scheidungen, die gerade durchlebt werden oder eben Trauerfälle, die passiert sind, manchmal auch sehr skurrile, lustige Sachen, dass eine Kündigung dazu geführt hat, plötzlich einen neuen Job im Leben zu finden. Und diese Punkte erzählen einem Menschen und dann ist das eigentlich für mich auch nicht mehr zu toppen. Dann ist man da im Gespräch und wenn man Spaß hat an dieser Art des Gesprächs, dann entsteht was daraus und dann brauche ich auch kein Kartenspiel mehr oder so. Und da lernt man, um deine Frage jetzt zu beantworten, eigentlich diesen zweiten Teil, der über die Tricktechnik hinausgeht, nämlich zu sagen, ja, wie sind wir Menschen? Und ich bin genauso Mensch wie du auch, mit meinen Schwächen, mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, die ich mit mir rumtrage. Und es entsteht, wie gesagt, aus der Rolle des Künstlers heraus diese sehr naive, manchmal eben auch ungefährliche Situation eines sehr persönlichen Austausches. Und das kann man, glaube ich, lernen, ja, wenn man gern mit Menschen spricht, wenn man Menschen mag, sich mit Menschen umgibt. Und wenn man dann sagt, ich möchte die anderen Sachen, die mein Leben ausmachen, vom Schreiben bis hin zum Zaubern, mit in diese Situation reinpacken, dann entsteht halt ein neues Format. Und dieser Prozess hat mich dann jetzt dann doch irgendwie 15, 16 Jahre meines Lebens gekostet, um eben aber auch den Mut als Künstler zu haben, zu sagen, diese Themen bringe ich jetzt auf die Bühne. Die sind natürlich tabuisiert oft, aber warum eigentlich? Und ist es manchmal nicht befreiend, auch über den Tod zu lachen oder Themen zu besprechen, die vielleicht an bestimmten Stellen so ein bisschen Unbehagen auslösen? Und ich glaube, wie bei jeder Angst oder jedem Tabuthema ist es so, sobald man die Dinge nennt und dann auch eine gewisse Sensibilität an den Tag legt, ne, klar, kann ich nicht immer garantieren, dass jetzt sich nicht doch jemand irgendwie ein bisschen angegriffen fühlt auf eine bestimmte Art und Weise, wobei sich das dann mit der Zeit auch eben filtert, ne, die Menschen, die sowas mögen, die kommen, die Menschen, die sowas nicht mögen, kommen eben nicht mehr, merkt man auch, dass sich das Ganze immer weiter verfeinert und dann eben, ja, vielleicht eine etwas andere Ecke des Zauberischen beleuchtet, die man sonst so gemeinhin gar nicht kennt, ne.
Ja, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, ne? Unsere Tabuthemen, ne? Genau. Weil das ist ja eigentlich nur so von außen. Diejenigen, die in der Situation drin sind, die reden schon sehr gerne und auch sehr offen darüber, weil das eben, ja, auf der einen Seite möchte man vielleicht Verständnis haben oder es befreit auch, wenn man darüber spricht. Wir haben das gesehen bei Todesfällen, wir haben das bei schweren Erkrankungen gesehen, auch bei anderen Schicksalsschlägen, eben aber auch bei schönen Dingen. Ne? Also da redet man halt auch gerne drüber. Das ist jetzt nicht tabuisiert, aber das ist halt, bei uns in der Gesellschaft gibt es ein paar Themen, die sind irgendwie so Tabuthemen, in anderen Gesellschaftsformen ja auch nicht. Also hier, ich glaube, in Mexiko, da haben die jetzt ja auch wieder diesen Tag der Toten da gefeiert. Ja, ne? Ja, genau. Das ist für uns ja dann auch ein bisschen fremd, wenn da so geschmückt das Ganze wird und durch die Straßen gesungen und getanzt wird. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube eben, du durchbrichst da eben auch so eine unsichtbare Mauer dann mit diesem Programm, indem du einfach diese Themen öffnest und jeder kann entweder in der Situation oder auch als Zuschauer daran teilhaben, ne?
Absolut. Und ich meine, ich gebe ja die Themen nicht vor, ne? Also der Rahmen setzt sich so ein bisschen durch das Miteinander. Und wenn jemand an dem Abend, also das wird auch vorher immer moderiert, ne? Das ist jetzt keine große Überraschung, dass dann plötzlich eine Frage irgendwie auch ausgesprochen oder thematisiert wird, sondern das ist den Leuten durchaus auch klar.
Moderierst du das oder ist das ein Moderator, eine Moderatorin?
Das moderiere ich sozusagen im Programm. Also indem ich zum Beispiel sage, ne, denk bitte an eine Frage, die dich jetzt gerade aktuell beschäftigt, aber wähl bitte kein Thema, das jetzt gleich Tränen auslöst oder sich in einem Taschentuch stehen muss, sondern wähl etwas, wo du wirklich ernsthaft eine Antwort drauf haben möchtest, die du vielleicht einem Wahrsager oder einem Medium gestellt hättest. Das Ganze ist dann meistens noch ein bisschen eingerahmt, indem ich dann über Orakel spreche. Ne? Das ist ja durchaus ein Thema, was uns Menschen, ne, also Delphi ist so eins der bekannteren, ne, so ja, seit längerer Zeit auch umhertreibt. Und dann lassen sich die Leute mehr oder weniger auf das Spiel ein. Und ich bin, wie gesagt, am Anfang auch selber erstaunt gewesen, dass eben so eine Ernsthaftigkeit eben auch in den Fragen drin ist und die Menschen, wie du gerade richtig sagtest, sich dann auch öffnen wollen. Also ich würde sagen, von 10 Fragen, die ich so am Abend beantworte in dem Rahmen dieses Programms, weil eben, wie gesagt, durchaus noch andere, manchmal auch witzigere oder unterhaltsamere Teile drin sind, sind 9 Fragen wirklich sehr persönlich, sehr existenziell. Und eine Frage hat dann meistens, das war jetzt beim letzten Mal ganz witzig, da ging es dann darum, hat eine Frau gefragt, worin soll ich mein Geld am besten investieren, um im Alter abgesichert zu sein. Ne?
Das da war kannst dann du mich dann als Telefonjoker dazu holen. Ne?
Beispiel, genau. Genau, ne? Und das ist natürlich dann eine Situation, die bricht dann auch auf, ne? Da lächeln die Leute so ein bisschen, ja, ne? Das ist irgendwie eine süße Frage. Klar, dann sage ich auch, da habe ich keine Ahnung von. Und meine Antwort auf so ein Thema geht dann auch sehr stark in die Richtung, dass ich sage, naja, das Beste, in das du investieren kannst, ist erstmal dich selber, in deine Freunde, in deine Familie, in dein Leben. Das ist sicherlich genau, was du sagst, der Teil, den man jetzt auch nicht vorher auswendig lernt, sondern wo jeder Abend für mich dann auch neu ist und wo man sich dann auch selber überrascht, ne, durch das in Anführungsstrichen Improvisieren mit den Menschen zusammen sein, welche Antwort dann dabei rauskommt. Und dann nimmt sie zumindest in dem Fall jetzt auch einen Teil einer vielleicht guten Antwort mit und gleichzeitig hat man das aber geöffnet und gesagt, wenn heute Abend Banker hier ist oder jemand, der sich mit ETFs oder so beschäftigt, bitte seid so nett und gebt ihr einen kleinen Hinweis, ne? Und dann geht das Programm weiter.
Genau. Ja, ja, total spannend. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt auf den Abend, ja, wenn ich dann auch mal live da dabei sein kann. Ne? Wir haben ja eine schöne Location hier in Hahn und da kann man dich ja auch tatsächlich live und in Farbe dann erleben, nämlich das Roulet Rouge. Ist vielen Leuten gar nicht so bekannt. Ich selbst war auch noch nicht da. Wie gesagt, ich bahne mich da jetzt so ein bisschen, robbe mich so ein bisschen daran. Wie kam es dazu? Du kommst aus Solingen, ne? Bist in Düsseldorf tätig und auch im Düsseldorfer Kunstverein hast du ja gerade schon geschildert. Wie hast du den Abbieger von der A46 zum Roulet Rouge hingekriegt?
Ja, ach, das ist wie oft, ne, so glaubt man an Zufälle, ne, weiß ich nicht, ne, so eine Geschichte. Also im Endeffekt ist es so, also ich bin kein Ursolinger, ich bin tatsächlich in Krefeld geboren, habe in Köln studiert, habe dann lange in Düsseldorf gelebt mit meiner Frau zusammen und wir haben hier in Solingen ein Haus gefunden und wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt 15 Monate. Und genau, dann war man hier in der Region und das verändert dann auch natürlich erstmal das Leben. Man fragt sich selber, ne, wie kriegt man es hin, dass man möglichst viel Zeit mit seinem Kind verbringt? Wie kann man Sachen machen, die vielleicht irgendwie am Herzen liegen? Und ich habe dann angefangen zu gucken, welche Event-Locations und Möglichkeiten es gibt und bin dann eben auf die Sabine Lang gestoßen. Und die hat diesen Laden eröffnet und hat irgendwo in einem Interview im Magazin gesagt, ich will einen magischen Ort schaffen. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, du, pass auf, wenn du einen magischen Ort schaffen willst, dann brauchst du doch bestimmt einen Magier. Und dann haben wir uns kennengelernt und getroffen. Und mir hat dann die Geschichte erstmal von Sabine gut gefallen, aber auch die Geschichte des Orts, weil das Roulet Rouge ist das ehemalige Künstlerhaus von Klaus Rinke. Den kennt man vielleicht noch so ein bisschen, wenn man in Düsseldorf in einem Park unterwegs ist, stehen so große Uhren da. Das ist das Zeitenfeld, was der damals installiert hat. Ich glaube 87 oder so ist das schon aufgestellt worden und ja, ist halt ein Haus mit einer spannenden Historie. Und ein cooler Ort mit einer coolen Historie, betrieben von einer tollen Person mit auch einer tollen Historie. Das hat dann sofort gefunkt. Und dann sind wir eben genau in die Diskussion gegangen, uns zu überlegen, wie gelingt es uns denn hier nicht nur Clubkultur, sondern vor allem auch Kultur zu etablieren. Und sind dann ganz langsam mit den Themen gestartet, die einem nahe liegen. Also wie gesagt, bei mir jetzt alles Magische, aber gleichzeitig gibt es eben auch Formate, die ich ein bisschen moderiere, wo ich Gastkünstler und Künstlerinnen einlade, die vielleicht auch nochmal auf klassische Kulturthemen etwas anderen Blick werfen, als man das woanders erleben kann.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon dein Bühnenprogramm fertig oder?
Ja. Ja, also ich, wie gesagt, bin als Künstler schon ein bisschen länger unterwegs, habe aber ehrlich gesagt für das Roulet Rouge die Programme nochmal speziell angepasst. Also zum einen, weil es Programme gibt, die mit einem Dinner begleitet werden, das führt dann eben dazu, dass du eine etwas andere Dramaturgie hast. Also du musst halt wie bei einer Netflix-Serie oder so einen Cliffhanger haben, ne? Vor jedem Gang muss irgendwas passieren, damit die Leute sagen, und gleich geht's weiter, wo die sagen, ach Gott, das hätte ich jetzt aber jetzt schon gerne gewusst, aber bin ich ganz gespannt. Das ist natürlich eine dramaturgische Veränderung, die man vornimmt. Und dann gibt es Programme wie jetzt eben das Halloween-Programm, ne, mit Deleuve oder die Hexe aus Hahn. Das sind dann Programme, die ich dann ein bisschen speziell auch für den Ort kompiliere und zusammenstelle. Und geschichtlich dann auch anreichere. Und da ist das Ruli Rouge so ein bisschen auch meine Testbühne, um einfach so zu gucken, ne, wie funktionieren Dinge, wie nehmen die Leute das an. Mhm. Die sind dann schon sehr individuell entwickelt, ne, das muss man dann sagen. Aber natürlich so ein bisschen aus der Historie, die man so ein bisschen im Laufe des Lebens und Erfahrung aufgebaut hat, gezogen.
Mhm. Ja, toll, dass wir sowas hier in Hahn jetzt haben. Also finde ich ganz toll. Leute, geht da mal hin, guckt euch das mal an, klingt ja total spannend. Wie ist denn so dein Schaffensprozess? Also wenn du dann sagst, du hast das Programm umgeschrieben oder du möchtest ein neues Programm aufsetzen, wie gehst du da vor? Hast du so eine kleine stille Kämmerlein und sagst zu deiner Frau hier, die Tochter, die kann ich jetzt gerade mal nicht betreuen, ich muss jetzt mal 3 Stunden in Klausur gehen, oder setzt man sich da wirklich mit einem Blatt Papier hin und schreibt runter? Oder das ist ja auch ein kreativer Schaffensprozess, so stelle ich mir das vor, ne?
Total. Also ich meine, da kommen ja auch verschiedene Disziplinen zusammen, ne? Also es ist ja eine Mischung, wenn man so will, aus Theaterarbeit, also einer klassischen Dramaturgie, die man aufbaut, gepaart. Ich habe Musiken auch, die ich einsetze. Also man überlegt sich halt auch, ne, welche Musik gehört da jetzt hin? Die wird dann entweder selber geschaffen oder eben so vertont, dass es dann die Szenerie auch ein bisschen unterstützt. Dann meistens fange ich eigentlich so an, dass man sich die Frage stellt, ne, warum mache ich das? Was will ich eigentlich aussagen? Ne? Und in der Regel gibt es dann immer ein großes Thema, das mich treibt. Das sind dann eben so Sachen wie, ne, freier Wille oder was wäre, wenn? Ne? Also zum Beispiel, wenn es wirklich Geister gäbe, sind es die Geister, die sich mit uns beschäftigen und uns beeinflussen, oder beeinflussen wir die vielleicht? Und daraus entstehen so kleine Gedankenspiele, und die arbeiten dann in einem. Das Ganze wird dann meistens irgendwie angereichert durch 1000 Dinge, die man, oder ich bin da sowieso ein kleiner Schwamm, gehe auch gerne ins Theater, gehe gerne in Kunstausstellungen, gehe im Wald spazieren, lerne auch durch meine Tochter. Das heißt also, meine Tochter zu parken ist manchmal gar nicht so produktiv förderlich, wie mit meiner Tochter ein Bild zu malen oder Wachsmaler auszuprobieren, weil dann einem Gedanke kommt, und dann formt sich sozusagen unter diesem großen Thema, also nehmen wir jetzt mal freier Wille, eine Idee. Und dann sagt man, naja, wie könnte man denn ein Experiment zu dem Thema machen? Oder wie könnte ein kleines Zauberkunststück auch aussehen? Ne? Also zum Beispiel überlasse ich dir die freie Wahl an 5 Objekten. Und wenn am Ende des Tages aber das Objekt erscheint, das ich vorher gesagt habe, dann erstellt sich ja die Frage, gibt es den freien Willen überhaupt? Und das ist im Rahmen einer Zaubervorführung erstmal ganz witzig, wenn man sagt, naja, der Frank hat jetzt die Zitrone gewählt und der Michael wusste, das ist die Zitrone. Und dann ist aber genau eigentlich der philosophische Gedanke dahinter zu sagen, gut, es geht jetzt hier nur um eine Zitrone, aber was ist zum Beispiel jetzt das Haus, in dem du lebst, oder der Partner, mit dem du zusammen bist? Also wo kommt das her? Ist das auch von dir bestimmt oder von jemand anderem? Und dann fangen so Experimente an, eigentlich ganz interessant zu werden. Und dann ist eigentlich durch das Spielen immer natürlich die, wie soll man sagen, der Filter, ne, dass man merkt, welche Themen resonieren bei den Leuten besonders gut, was ist vielleicht auch zu kompliziert, wo muss man einfacher werden, was muss man oder kann man auch viel schöner noch darstellen, also mit einer gewissen Visualität. Ne? Also gibt es Objekte, die ich mitbringen kann, die Leute anfassen können, ne? Wo die vielleicht auch schneller einen Zugang zu etwas finden. Symbole, ein Schlüssel, ne, drückt eine ganze Menge aus, oder 1000 andere Dinge auch. Und so formt sich das Programm dann immer weiter, und dann entsteht das eigentlich in meinem Kopf, und dann habe ich das Gefühl, das ist eigentlich ganz gut. Wenn du das jetzt rein technisch wissen willst, also ich arbeite tatsächlich auch gerne mit Mindmaps. Das ist für mich die einfachste Art und Weise, Dinge zu strukturieren, weil ich die Äste nach links und rechts verschieben kann und dann eben auch Hierarchien nochmal anders anpassen kann, und dann entsteht ein Programm, und dann muss man es auf die Bühne bringen, und dann sieht man halt, was im Kopf toll war, aber in der Realität leider nicht. Oder auch manchmal umgekehrt. Ne? Also durch das Programm, das man im Kopf hat, ist man manchmal auf der Bühne auch sehr frei, und dann entstehen einfach Situationsdinge, wie du gerade auch sagtest. Ne? Jemand stellt eine Frage, mit der ich nicht rechne, und dann sagt man dazu aber irgendwas und sagt, eigentlich ist das echt eine kluge Antwort, die müsste ich mir mal merken, weil die vielleicht woanders auch nochmal irgendwie passen kann. Mhm. Und, so ist man eigentlich permanent in einem gedanklichen Prozess und spielt damit. Ne?
Und wie lange spielst du dann so ein Programm? Gibt es da einen Tourneeplan, oder sagst du nach 3 Jahren, jetzt brauche ich mal was Neues, oder vorher schon? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also in der Regel verändere ich Programme eigentlich meistens einmal im Jahr, weil ich selber auch ein bisschen Spaß dran habe, mich künstlerisch, kreativ ein bisschen herauszufordern, und ich das irgendwie doof finde, wenn man jetzt sagt, jetzt kommt schon wieder bla bla bla. Das hat er vor 10 Jahren schon gemacht. Natürlich hat man ein paar Lieblingsstücke, ne, die man gerne mitnimmt, weil man die einfach irgendwie schön, ästhetisch findet, oder die einfach so lange, ne, es gibt auch diese Idee der Meisterschaft, ne, wenn du es 10.000 Mal gemacht hast, dann kannst du es, und ein paar Sachen, da habe ich das Gefühl, die sind halt noch nicht so rund, die lasse ich nochmal 5 Mal schleifen, damit ich dann auch wirklich auf den Punkt komme. Das mache ich dann meistens so, dass ich dann versuche, mich jedes Jahr eigentlich einem neuen Thema zu stellen. Und dann ist es auch immer so eine Nachfrage, wo man damit auftritt. Also ich habe vorher viel auch durchaus Theaterarbeit und solche Sachen gemacht. Das hat auch Vor- und Nachteile. Du hast es eben gerade gesagt, die Bühne durchbrechen. Also ich finde das immer ganz schön und das ist beim Rouli Rouge zum Beispiel ein tolles Thema, dass ich eben jetzt nicht auf einer klassischen Bühne erhöht über dem Publikum throne, sondern dass man einfach mich anfassen kann. Dass wenn man mit mir interagiert, geht man einen Schritt auf mich zu und sitzt da neben mir. Und diese Unmittelbarkeit, die finde ich großartig und auch sehr schön und die kommt mir sehr entgegen. Das hast du im Theater nicht immer. Dafür hast du natürlich andere Sachen, die sehr, sehr schön sind im Theater wieder. Und deswegen war irgendwann für mich der Schritt klar, ich möchte eigentlich in Räume, die eine bestimmte Geschichte haben, die eine bestimmte Atmosphäre haben, aber wo die Menschen näher dran sind und jetzt nicht so durch den Nebel Tänzerinnen und Tänzer und, weiß ich nicht, tausend Explosionen abgelenkt sind von dem eigentlichen Geschehen, ne?
Jetzt hast du ja vorhin eindrücklich geschildert, dass Menschen ja auch Fragen haben, ja, persönliche Fragen. Die hast du ja auch.
Ja, absolut.
Und die Frage ist, wie gehst du mit deinen persönlichen Fragen um? Also da braucht man ja auch ein Umfeld, einen Sparringspartner. Schaffst du dir dieses Umfeld? Adressierst du diese Fragen oder sind die immer beim Waldspaziergang zu klären alleine?
Also sowohl als auch. Also ich reibe mich schon ganz gerne irgendwie auch an anderen Leuten, wobei ich auch gemerkt habe, ne, dass auch nicht jeder Mensch in meinem Umfeld natürlich immer direkt auf die Art der Tiefe, die einen selber beschäftigt, gerade Lust hat. Ne? Also wenn du jetzt gerade sagst, das Wetter ist schön, die Sonne scheint, du isst ein Eis und ich fange jetzt mit dir daran, darüber nachzudenken, was jetzt irgendwie KI für die Menschheit bedeuten könnte, auch wenn es nur Gedankenspiele sind oder ob das gut, ob das schlecht ist und dann fängst du mit Referenzierung an, dann bist du sehr schnell im Gespräch, was vielen Leuten auch ganz offen auf die Nerven geht. Ne? So, da sucht man sich dann mit der Zeit irgendwann Menschen, wo man merkt, in Spezialdisziplinen, also es gibt einen guten Freund von mir, Klaus Sievers, Maler aus Düsseldorf, ein Künstler, den ich sehr schätze, mit dem kann man sich 4 Stunden über den Rahmen eines Bildes unterhalten, weil das für den essentieller Bestandteil eines Bildes, eines Werkes ist. Das ist für die meisten Menschen auf der Straße furchtbar langweilig oder einfach auch blöd, wenn man sagt, ist doch scheißegal, da ist ein Bild, da kommt ein Rahmen drum und fertig. Der hat einen anderen Zugang zu und diese Art der Gespräche genieße ich dann sehr, weil an anderen Stellen mich das auch manchmal beschäftigt, nämlich die Frage, habe ich ein grünes oder ein blaues Sakko an oder ziehe ich irgendwas aus der linken oder rechten Tasche oder kommt der Gast auf einen Holzstuhl oder kommt er auf einen Thron? Also das sind so Fragen, die bewegen mich dann total und da gibt es Leute, die durchaus auch Spaß haben, das mit mir zu reflektieren. Manche Sachen findet man dann tatsächlich auch, glücklicherweise muss man ja sagen, ne, es gibt nichts Neues auf dieser Erde. Wir stehen ja irgendwie auf den Schultern von Giganten in Überlegungen anderer. Ne? Wenn man jetzt irgendwie, ich sagte gerade, alte Texte liest oder in der Literatur ein bisschen schaut, ne? Hesse so, ne, auch wenn er jetzt ein bisschen altbacken rüberkommt oder so, ne, hat in vielen Werken auch sehr existenzielle Fragen aufgerufen, ne, sei es jetzt die Data oder was auch immer, ne, wo führt das einen hin, diese Zerrissenheit zwischen Kunst und Kommerz und so, ne, was mich auch sehr beschäftigt. Also, ne, also Kunst ist toll, aber weißt du auch, am Ende muss man auch von irgendwas leben können. Also stellt man sich die Frage, wann muss ein Programm kommerziell irgendwie auch erfolgreich sein? Wie viel Kunst ist eigentlich zuträglich? Wann überfordert man die Menschen? Wer sitzt eigentlich vor mir? Und diese Fragen finde ich da in diesen Texten manchmal auch beantwortet. Das heißt also, durch eine Art der Selbstreflexion passiert natürlich eine Menge. Gleichzeitig bin ich auch froh, dass ich ein tolles familiäres Umfeld habe. Ich habe eine sehr geduldige Frau, die sich die Sachen auch gerne mal anhört, die ich mitbringe. Und dann zum Glück auch einen Freundeskreis von sehr verschiedenen Menschen aus Handwerk bis hin zu, weiß ich nicht, Professoren, die sich von Metaphysik bis hin zum Beschaffenheit eines Stückes Holz sehr gerne auch mit mir auseinandersetzen und dann auch zum Glück sagen, du hast mich jetzt nicht nur Zeit gekostet und genervt, sondern mir vielleicht auch eine neue Perspektive auf meine eigene Disziplin gegeben und das genieße ich sehr. Wobei, du hast es eben auch angesprochen, ne, die Lebenszeit ist halt immer beschränkt und manchmal würde ich schon ganz gerne mit Menschen irgendwie auch oder umgekehrt 8 Stunden irgendwie reden und dann muss man es aber auf 1 Stunde komprimieren und freut sich dann aufs nächste Mal sozusagen.
Aber du wirkst auch wirklich sehr interessiert, sehr vielseitig interessiert, ne? Also machst das ja auch in deinem diversen Freundeskreis fest. Der hat sich ja auch gehalten, weil du ja auch Interesse an deren Lebenssituation Interesse findest, ne?
Ja. Absolut, das ist ein Geben und Nehmen, ne? Also ich komme jetzt nicht nur zu den Menschen, das ist wieder so weit, der Michael hat hier
ich habe mir eine Frage.
Ich muss jetzt irgendwie einen Katalog mit dir abarbeiten, sondern man zieht ja aus solchen Situationen auch was, ne? Deswegen meine ich ja, die Themen, die ich mache, da geht es ja dann auch noch um Schreiben oder so. Da nehme ich ja dann Einflüsse auch mit, wo ich sage, das ist toll, dass du das mit mir teilst, das gibt mir eine neue Perspektive auf Dinge. Davon abgesehen bin ich auch gerne Freund. Also das ist mir wirklich, ne? Also ich meine, es hört sich jetzt so doof an, wenn man sagt, ne, man freut sich, wenn ein paar Leute zur Beerdigung oder so kommen. Aber unterm Strich bin ich gerne unter Menschen, mit Menschen und gerade den Menschen, die mir sehr nah sind, auch sehr, sehr eng und freue mich auch, wenn die irgendwie das Gefühl haben, dass ich an dem, was die beschäftigt, irgendwie vielleicht einen guten Impuls setzen kann. Das ist für mich sehr bereichernd und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und diese Neugierde für verschiedene Themen, gut, die ist auch ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Wie gesagt, ich habe recht früh in meinem Leben mal die Erfahrung gemacht. Ich war Journalist recht früh, also habe beim Radio auch gearbeitet und als junger Moderator dann mit einem anderen Journalisten ein Gespräch führen dürfen, der damals in Ruhestand gegangen ist. Und der mir da vor dem Mikrofon sozusagen schillerndste Geschichten seines Lebens erzählt hat. Und als das Mikrofon dann aus war, tatsächlich in Tränen ausgebrochen ist, was für mich, ich war damals 13, auch so ein bisschen erschreckend war, ne, so einen erwachsenen Mann weinen zu sehen, fand ich irgendwie komisch, kannte ich nicht. Der mir dann aber relativ eindrücklich auch dann, als das Mikro natürlich aus war, geschildert hat, dass ich im gleichen Alter bin wie seine Enkelin, zu der der gar keinen Kontakt mehr hat, weil auch der Bezug zu seiner Tochter schlecht ist. Dann hat er irgendwie Knieprobleme und wollte irgendwie einen Berg besteigen. Das geht alles nicht mehr. Und da blieb dann irgendwann der Satz hängen, so nach dem Motto, kennt man aus der unendlichen Geschichte, ne, tu, was du willst. Ne? Also er hat es ein bisschen anders formuliert. Aber genau das ist mir dann im Kopf geblieben und ich hatte dann so das Gefühl relativ früh, das Leben ist halt endlich, ne? Und wenn ich die Dinge, die ich gut finde, nicht mache, dann mache ich sie vielleicht nie. Und ja, damit schafft man manchmal auch Situationen, die vielleicht jetzt aus Sicht eines Headhunters oder aus Sicht eines Karriereberaters ein wenig in Frage zu stellen sind. Aber ich habe Dinge machen dürfen, ich habe Menschen treffen dürfen, wirklich unterschiedlichster Couleur, und dafür bin ich total dankbar, weil das mein Leben auf eine Art und Weise bereichert hat. Und das ist ein Riesengeschenk. Und das ist dieser Neugierde auch ein bisschen geschuldet. Und wie gesagt, deswegen freue ich mich auch, wenn Menschen umgekehrt neugierig sind und sagen, also wie du jetzt, mich interessieren deine Themen, dann ist die Tür nicht zu, sondern die ist immer angelehnt. Das war mir schon immer wichtig und wertvoll.
Ja, und da geht es ja vor allem um das Thema, wo, wie finde ich mein Glück? Du hast das ja schön formuliert. Die Frage beschäftigt uns ja alle. Und ganz viele sind in bestimmten Lebenssituationen auch oftmals in der beruflichen Situation sehr, sehr unglücklich oder sie sind sehr einsam. Ich habe heute noch einen Podcast gehört über das Thema Einsamkeit, so ein Psychologie-Podcast, und die Quintessenz war dann letztendlich die Abschlussfrage, was kann ich machen, um Einsamkeit zu verhindern? Gute Beziehungen pflegen. Mhm. So, und eben nicht über Smartphone, sondern ich sage jetzt mal in echt, ja, so wie früher, ja, so vis-à-vis, ja, dass man sich gegenüber sitzt. Weil was ich auch nicht wusste, wenn Menschen sich treffen in einem Raum oder begegnen, ja, das macht allein schon was mit den Menschen. Also auch wenn die gar nicht miteinander reden, aber die Herzfrequenzen passen sich an, der Atem passt sich an, der Atem ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich und das vegetative Nervensystem zu beruhigen, ja, und man achtet viel stärker auf den anderen, man schärft die Sinne, also das ist ja eben was ganz Gravierendes, und das geht in Social Media Zeiten heute auch komplett verloren. Insofern finde ich das schön, dass du da so ein, ja, so einen kleinen Zirkel dann baust, ja, wo ich dann auch so Mitglied bin für ein paar Stunden, genau. Und danach geht man dann wieder beseelt nach Hause, ne, im besten Fall.
Absolut, und genau was du sagst, ne? Also diese Themen, ich weiß nicht, ob der Begriff von wem der geprägt ist, aber ein Freund von mir nutzt den immer ganz gerne, vernetzte Einsamkeit, ne? Das ist durchaus auch ein Phänomen der heutigen Zeit. Und ich glaube, diese Orte, sei es jetzt das Rouli Rouge oder auch manch anderer Ort, ne, der das mit gleichem Ansinnen macht und Menschen miteinander zusammenbringt und verbindet, schafft eben Dinge, genau wie du es richtig sagst, ne, die eben vielleicht über andere Wege nicht erfahrbar sind. Und gleichzeitig glaube ich fest daran, das ist dann auch ein bisschen eine Mischung aus magischem Denken und vielleicht auch ein bisschen Beschäftigung mit der Materie, dass wir Menschen seit Anbeginn der Zeit eigentlich Gesellschaftstiere sind und Nähe brauchen und geliebt werden wollen und in den Arm genommen werden wollen und verstanden werden wollen. Und das soll jetzt nicht übersetzt heißen, dass das alles so eine Kuschelveranstaltung ist oder so, die ich mache, aber man kommt einfach irgendwie in einen Raum rein, wo man sagt, ja, das ist irgendwie nett hier und da gehört eben auch natürlich das Team vom Rolli Rouge mit dazu, da gehört die gute Atmosphäre zu, das Essen, die Getränke, die Gastfreundlichkeit, die man merkt, ne, wenn man irgendwie den Eingang betritt sozusagen. Und ich glaube eben auch, ne, diese Erlebnisse zu schaffen, ich habe das ja auch manchmal, ne, man fährt zu einer Show und hat irgendwie im Hinterkopf, 3 Rechnungen müssen noch bezahlt werden und irgendwie, ne, muss noch was fertig machen und das nervt gerade. Aber sobald man dann auf der Bühne steht, geht das im Kopf dieser Hebel aus und man ist eigentlich froh und dankbar, dass man da ist. Und daraus entsteht dann eigentlich immer irgendwas, wo man sagt, Gott sei Dank war ich da und bin jetzt nicht zu Hause geblieben, hab die Rechnung geschrieben, sondern das kann ich dann morgen oder heute Nacht oder so machen, weil man wirklich sehr gestärkt rausgeht. Und dann ist es aber wie bei allem. Ne? Also für mich ist das Schöne, dass ich diese Momente dann reproduzieren darf, auch für andere. Sehr häufig sagt man ja so, man müsste es mal öfter machen und dann ist es wie beim Joggen oder dem guten Essen oder dem wie auch immer, dass man es dann vielleicht ein bisschen zu selten macht. Ne? Aber trotzdem freue ich mich über jeden kleinen Stein, den ich da irgendwie bewegen darf und bin da glücklich drüber. Das kann man wohl so machen, sagen. Und das macht mich dann auch glücklich. Ne? Und darin finde ich dann auch mein Glück. Ne? Also Glück, sagt ein anderer guter Freund von mir, Peter Thorsten Schulz, Glück muss man können. Das finde ich sehr wahr.
Ja, und Glück muss man auch tatsächlich erkennen. Mhm. Also da gibt es von Reinhard May einen schönen Song, What a Lucky Man You Are. Da beschreibt er nochmal, wie er mit seiner Familie beim Italiener sitzt zum Abendessen und das Essen ist abgeräumt und am Nachbartisch sitzt ein amerikanisches Ehepaar. Mhm. Und die gucken immer zu ihm und seine Familie. Er sitzt da mit seiner Frau und seinen 3 Kindern. Und für ihn ist das so eine Situation, wir wollen jetzt essen, hat sich da nichts bei gedacht. Und der Amerikaner kommt irgendwann zu ihm und sagt, What a Lucky Man You Are. Und dann guckt er sich nochmal so am Tisch um. Und macht sich das dann einfach nochmal ganz bewusst, ja, Mensch, toll, dass meine Frau hier ist, toll, meine Kinder, und zu jedem persönlichen Menschen fällt ihm auch was Persönliches und Positives ein. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, das kann man sich im Alltag auch tatsächlich bewahren und sollte man sich auch bewahren, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten, dass man oftmals auch schon in einer sehr glücklichen Situation ist und man muss es nur heben, indem man sich es einfach bewusst macht, ne?
Ja, klar. Also die grüne Wiese, die woanders grüner ist, ist natürlich auch ein Thema, das jeden von uns irgendwie beschäftigt, ne? Und klar. Gleichzeitig klar, ne? Also Hans im Glück ist auch so eine schöne Geschichte, die manchmal auch zeigt, wie toll loslassen sein kann. Auch in alten Märchen steckt unheimlich viel tolle Wahrheit irgendwie drin. Und das können solche Abende dann eben mit sich bringen. Genau das, was du sagst, ne? Das Bewusste auf sich selber hören, Rücksicht nehmen, sich umblicken und sagen, eigentlich ist es doch gut, ne? Und trotzdem vielleicht aber den Biss auch beibehalten, an manchen Stellen zu sagen, okay, aber ich kann auch Glück als aktiven Prozess gestalten und muss jetzt nicht mich in dem Zustand ergeben, dass es nur so sein muss, sondern ich kann auch an bestimmten Stellschrauben arbeiten und drehen, ne? Und vielleicht jemandem mehr Aufmerksamkeit schenken oder was du gerade sagtest, wie oft machen wir das denn? Ne? Im Programm gibt es auch an einer Stelle die Möglichkeit, jemandem einen Brief zu schreiben. Ne? Das nicht machen kann man aber ich gebe den Leuten die Möglichkeit. Ist halt auch sehr schön, ne? Sich dann in der Pause irgendwie bewusst vor ein Stück Papier zu setzen und dann einfach jemandem einige Gedanken zu formulieren. Auch das ist so eine sehr magische Übung. Das ist kein Trick. Ne?
Das kannst du. Das ist manchmal auch schön, sich selbst einen Brief zu schreiben.
Absolut.
Auch das ist schön. Auch das. Ja, also sehr, sehr spannend, Micha. Also ich habe Lust bekommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch, sich das mal, wie gesagt, live anzuschauen. Das Programm werde ich in den Shownotes natürlich verlinken. Letzte Frage zum Thema Magie. Würde mich dann noch interessieren, so als ehemaliger Zauberkasten-Lehrling. Ne? Lernst du noch immer neue Tricks dazu?
Absolut, weil auch da ändern sich Dinge, ne? Und es gibt ist ein bisschen wie beim Malen auch. Es gibt Techniken, die kann man lernen, die machen Spaß. Dann gibt es halt verschiedene Stilrichtungen, manche kann man auch miteinander fusionieren. Dann gibt es Dinge, die hat man irgendwann mal liegen gelassen, die fand man total langweilig, die kommen dann aber zum späteren Zeitpunkt wieder und sagt, eigentlich ist es wunderschön. Also die Faszination am Zaubern selbst hat mich nie losgelassen. Ne? Und auch Kartentricks mag ich gerne und Münzentricks mag ich sehr, sehr gerne. Und das sind dann auch manchmal eben die Säulen für alles, was dann vielleicht daraus entsteht. Und manchmal macht man es auch einfach nur für sich selbst, wenn man sagt, das hat mich gerade selber überrascht, dass sowas irgendwie technisch möglich ist oder tricktechnisch funktioniert. Das ist ja auch sehr schön. Das Geheimnis, ne, was dahinter liegt.
Du hast aber noch ein großes Projekt. Du hast es vorhin mal angerissen. Das ist das Thema Schreiben. Und wir haben, ja, könntest jetzt schon sagen, in einer Woche erscheint ein Buch oder ein neues Buch von dir. Mhm. Und was mich interessiert, worum geht's da? Was ist das für ein Buch? Was hast du da geschrieben?
Genau, das kommt am 26. Januar raus und das Buch heißt Next Jesus. Das verrät so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist kein religiöses Buch, das ist eigentlich eine Gesellschaftssatire oder auch so ein Entwicklungsroman, wie man das so schön sagt. Und es geht eigentlich darum, um die Frage, wer ist man, wenn niemand zusieht? Ja, damit ist so ein bisschen der Inhalt zumindest grob umrissen. Also der Protagonist dieses Buches verliert seinen Job, ist aber auch nicht besonders ambitionsgetrieben, aber hat ein Umfeld, das dann plötzlich in diesem Jobverlust und in einer Beziehung, die dann endet, auch großartige Möglichkeiten erkennt und dann, ne, wie Freunde das manchmal auch wollen, jemandem hilfsbereit, sanft eine Richtung vorgeben oder manchmal auch ein bisschen stärker jemanden dahin stoßen. Und in dem Fall ist es eben so, dass diese Person ja Wunder vollbringt, die eigentlich unerklärlich sind, aber auch ein bisschen auf Zufällen basieren. Und das ist eben genau das Thema, was das Fernsehen, das auch natürlich auf dem absteigenden Ast ist, irgendwie als Chance betrachtet, nochmal Quote zu machen, indem man einen Typen vorführt, der glaubt, der könnte Wunder vollbringen. Das ist ja ein durchaus sehr unterhaltsames Format. So stellt sich das eben die Medienlandschaft vor. Also es geht um den Sender Super 6, ne, der auch durchaus solche Formate produziert. Und dann passieren aber weitere Dinge, die dann irgendwann dazu führen, dass sich alle so ein bisschen in Frage stellen, was geht denn da eigentlich ab? Und im Kern ist der Protagonist immer mit der Frage, also Edgar heißt der, beschäftigt, will ich das denn überhaupt? Und ist das eigentlich genau der richtige Weg? Und was will ich eigentlich? Und der findet dann in diesem Prozess vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage.
Mhm. Und ist das ein Buch von mehreren, also jetzt nicht in der Reihenfolge, aber hast du schon Bücher geschrieben oder ist das jetzt dein erstes Buch?
Es ist mein erster Roman tatsächlich. Also es gibt durchaus Sach- und Fachbücher, die ich mal geschrieben habe, aber das ist mein erster richtiger Roman, den ich jetzt formuliert habe, der auch eine gewisse Zeit gekostet hat, sozusagen vom ersten Wort bis hin zur Veröffentlichung, weil der auch durchaus hätte früher rauskommen sollen, unter anderen Voraussetzungen. Corona hat tatsächlich damals eine gewisse Rolle gespielt und auch Dinge verändert. Da musste das Skript auch nochmal ein bisschen angepasst werden, weil einfach irgendwann Roman auch nicht mehr vielleicht zeitgemäß ist. Eine Sprache ändert sich und es gibt eben auch Begegnungen mit Menschen, die ein bisschen jünger sind oder Social Media spielt eine Rolle und da gibt's halt einfach Worte, die sich in ein paar Jahren dann überholt haben, wo man sagt, okay, das kannst du jetzt so nicht mehr auf den Markt bringen. Und genau, dann gab's da eben auch eine Phase des Überarbeitens und dann bin ich sehr dankbar, dass ich da einen Verlag irgendwann auch gefunden habe, der gesagt hat, wir bringen das ganz gerne raus, wir glauben daran. Und ja, so ist jetzt eben der 26. dann der Tag für meinen ersten Debütroman, Next Jesus, genau.
Toll, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Also das werde ich mir auf jeden Fall holen und werde ich lesen, weil die Story kriegt schon echt abgefahren. Ja, wie bist du darauf gekommen? Also wann ist dir die Idee gekommen? Muss ja jetzt ein paar Jahre her sein, aber du, wie war das? War das ein Prozess oder bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, Mensch, das und das interessiert mich, da möchte ich ein Buch drüber schreiben?
Ja, also ehrlich gesagt gab es ein Bild, das mir im Kopf geblieben ist und das Bild spielt in dem Buch einer ganz, ganz kleinen Rolle, Stelle nur eine Rolle. Es gibt eine fotografische Aufnahme von einer Kamera, die im Prinzip den Moment festgehalten hat, als eine Pistolenkugel einen Apfel durchdringt. Das ist so ein ikonisches Bild, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, eine Zeitrafferkamera und es spritzt halt hinten sozusagen Apfelmus raus und die Patronenkugel durchdringt sozusagen den Apfel. Das Bild ist mir irgendwann im Kopf hängen geblieben und wird sich jetzt sehr skurril an, ne, wenn man sagt, wie kommt man von da auf so eine Geschichte? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist dann vielleicht auch das Wunder der Kreativität und ich habe dann...
Achso, ich dachte, du würdest das jetzt auflösen.
Das löst sich an einer bestimmten Stelle auf. Also es gibt eine Traumsequenz von Edgar, wo dieses Bild auch eine Rolle spielt, das dann auch natürlich einen gewissen Bezug zu seinem Leben hat und dann auch eine Art von Metapher oder wenn man so will, als Metapher gedeutet werden kann. Aber da werde ich den Teufel tun, das zu interpretieren. Das darf dann jeder für sich so ein bisschen erfassen oder vielleicht auch sagen, das passt mir hier gar nicht rein irgendwie. Und dann gab es aber etwas, was mir sehr wichtig war. Ich wollte ehrlich gesagt dieses Buch explorativ schreiben. Also explorativ schreiben bedeutet, ich habe jetzt nicht klar festgelegt, wie ich das sonst oft mache, wie endet die Geschichte und so weiter und so weiter, sondern ich habe einfach darauf losgeschrieben und geguckt, wohin führt das Ganze. Daraus ist dann so ein Teig entstanden, den man dann natürlich nochmal würzen, formen etc. muss. Aber wo ich das Gefühl hatte, toll, dass ich mich auf dieses Experiment des Waldspaziergangs eingelassen habe und plötzlich war ich irgendwie an einer Stelle, einer Lichtung in dem Fall, ne, die mir so gut gefallen hat, dass daraus dann auch ein Werk geworden ist. Das hat dann natürlich eine gewisse Zeit gedauert, weil das eben ein anderer Prozess ist als dieses klassische ABC, ne, was ich gerne eigentlich auch früher gemacht habe, sondern Ich habe da bewusst auch schriftstellerisch für mich einfach Kontrolle abgegeben und einfach gesagt, okay, ich lasse da einfach jetzt mal meine Intuition ein bisschen fließen und gucke einfach mal, wohin führt die mich. Das war ein Experiment, das auch hätte scheitern können. Und bin dann irgendwie sehr dankbar und glücklich, dass es dann doch zu einer Geschichte geführt hat, die natürlich ein bisschen geschliffen werden muss, weil ne, man irgendwie am Anfang Dinge schreibt, die hinten raus dann keinen Sinn mehr machen. Eine gewisse Logik ist in einem Buch auch hilfreich, um's mal sozusagen. genau, und so ist es dann entstanden. Und ja, hat eine Weile gedauert, aber ist etwas, wo ich trotzdem immer noch, wenn ich draufblicke, sehr stolz bin. Ne? Weil das eben auch, wenn man so möchte, so eine Art Gesellenstück ist. Also mein Wunsch ist schon der, jetzt weiterzuschreiben. Also es gibt jetzt irgendwie auch den Ansatz, den zweiten Roman irgendwie gerade zu Papier zu bringen.
Ach schön.
Man ne, merkt dann bei sich selber, dass man sprachlich, inhaltlich, technisch einfach versierter und besser wird und dann vielleicht bestimmte Dinge auch anders konstruiert und macht und dann auch selber eine Entwicklung feststellt. Ne? Aber das ist dann so der Prozess, der dahinter liegt, um es mal so zu sagen.
Ja, Schriftstellerei ist ein ganz besonderes Handwerk, finde ich so. Ja, da hilft es sicherlich, so wie du bist jetzt auch sehr belesen, ne? Hast viele Texte gelesen und dennoch, ich glaube, selber dann das aus der Feder fließen zu lassen, so im übertragenen Sinne, ist halt dann nochmal eine andere Nummer und ist, glaube ich, auch mit ganz viel Disziplin verbunden, weil man macht es ja eben noch neben dem Rechnungsschreiben, neben den Auftritten, auch noch nebenbei. Ne? Und toll, dass du direkt einen Verlag gefunden hast. Also mega.
Ja. Dankeschön. Ja, klar, es ist auch eine Übung in Demut, auch das merkt man. Ne? Also manchmal hat man ja das Gefühl, Worte sind ja so einfach, ne? Aber es gibt irgendwie nur 26 Buchstaben. Also was soll da schief gehen? Also wenn man die beherrscht, dann kann man alles. Und dann merkt man, es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man sagt, er geht um die Ecke oder er rennt um die Ecke oder ne, irgendwie sich überlegt, muss ich überhaupt nennen, dass es eine Ecke ist, ne? Und plötzlich kommt man genau in diese Gedankenspiele, über die ich gerade so an der Stelle der Magie gesprochen habe, dass man sagt, naja, wie viel Abstraktion ist denn notwendig, was ist gut, wo muss ich vielleicht auch jemanden führen, wo muss ich unbedingt loslassen, weil das eigentlich so der Prozess ist, den ich beim Schreiben gemerkt habe, ne? Gerade eben auch als jemand, also ich doziere auch, ne? Oder bin eben auch im Fach- und Sachbuchbereich unterwegs, da ist es natürlich sehr wichtig, sehr nah erklärend zu sein, ne? Also da darf ich jetzt nicht irgendwie was in den Raum werfen und sagen, interpretiert einfach, ne? Wie ihr jetzt eine BWL Formel oder so ansehen möchtet, sondern das muss schon recht klar sein, sonst kann ich auch keine Prüfung darüber schreiben. Und wenn du dann literarisch arbeitest, merkst du eigentlich, dass das Interessante ja genau das ist der Magie wieder sehr nahe, was zwischen deinen Ohren passiert. Ne? Also ich kann jetzt sagen, da kommt ein riesengroßes Monster um die Ecke, ne? Oder ich kann halt irgendwie ein Geräusch andeuten und der Rest passiert bei dir im Kopf. Und das, was im Kopf passiert, ist eigentlich immer das Magische und das Schöne. Und da hilft es für mich manchmal auch, diese beiden Disziplinen dann eben zu kennen. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt sage, ne, das hat jetzt irgendwie Kehlmann, pass auf, ne, und von Schirach, ne, ich stoß dich vom Thron oder so Niveau. Es ist, wie gesagt, ein Gesellenstück, aber einfach eins, das mit viel Liebe und Leidenschaft entstanden ist, glücklicherweise irgendwann auch professionell lektoriert wurde, wo ich dann eben auch im Prozess eine Menge gelernt habe. Und was, glaube ich, inzwischen Niveau hat, wo man sagen kann, das ist der Anspruch dieses Buches auch gewesen, du nimmst es mit in den Urlaub, liest es, lachst darüber, weil es irgendwie witzig ist, an vielen Stellen echt sehr unterhaltsam, sehr humoresk, sehr viele kleine Missverständnisse produziert. Und parallel gibt es aber irgendwo noch so eine zweite Ebene, sei es jetzt irgendwie das, was ich gerade im Traum oder so angedeutet habe, wo man sagt, naja, da steckt aber doch irgendwie auch was Interessantes drin. Was will uns denn der Mann damit sagen? Und dieses Spiel fand ich ganz nett. Ne? Also kannst du es sehr einfach, sehr schnell durchlesen oder kannst auch sagen, okay, ich versuche da nochmal mehr draus zu ziehen. So.
Toll. Also, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt tatsächlich, Lesen ist jetzt nicht so meine Leidenschaft. Meine Frau verschlingt Bücher. Ne? Insofern, ja. Wenn du sagst, es ist sehr unterhaltsam und es lässt sich gut lesen, dann bin ich schon mal offen für das Thema.
Ja, also das war mir wichtig. Ich habe auch gedacht, ne, es hilft jetzt auch keinem damit, irgendwie so ein sperriges Werk auf den Markt zu werfen, ne? Auch wenn ich manche Gedankengänge dann irgendwie witzig und gut finde. Aber dann irgendwann habe ich gesagt, nee, das soll lesbar sein. Vielleicht passt das auch ganz gut in die Zeit, die so ein bisschen wild gerade ist, ne, und Ablenkung schafft. Aber um deinen anderen Punkt zu beantworten, also wir arbeiten gerade auch an einem Hörbuch, das ich, wenn alles klappt, vielleicht sogar selber stellenweise einsprechen darf oder auch ganz. Das ist jetzt gerade die Diskussion, die wir führen. Und dann möglicherweise kannst du es auch bald auf die Ohren bekommen.
Ne? Das ist tatsächlich mein Medium. Also vielleicht warte ich dann noch länger als eine Woche. Mal schauen.
Du kannst ja das Buch daneben legen und gucken, ob es tatsächlich eins zu eins dem Hörbuch entspricht oder ob man irgendwelche Sachen geändert hat.
Nee, da kenne ich aber direkt jemanden, für den das eine tolle Aufgabe wäre.
Ja, auch das kann manchmal spannend sein. Genau.
Micha, ich bin sehr beeindruckt. Ich komme jetzt mal auf das Thema zurück, was du vorhin sagtest. Man kann sich manchmal 8 Stunden lang über die Themen unterhalten Und manchmal muss man sich nach einer Stunde dann vertrösten. An dem Punkt sind wir jetzt tatsächlich. Ja, also ich könnte wirklich mit dir noch stundenlang weiterreden, weil das ist wirklich interessant, was du so für eine Einstellung hast, was du für Gedanken hast. Und wie gesagt, ist auch schön, wie du sie formulierst. Also da möchte man wirklich teilhaben. Deshalb bedanke ich mich heute erstmal an der Stelle für deine Zeit, dass du heute hier deine Bühnenprogramm vorstellen konntest, dein Buch vorstellen konntest und wir jetzt ganz gespannt sind und im Jahr 26 dich dann entweder live oder per Buch oder per Hörbuch dann entsprechend genießen können. Ja, wünsche dir natürlich sehr, sehr viel Erfolg weiterhin bei den Themen, die du da machst. Viele tolle Begegnungen und hoffe natürlich, dass du auch weiterhin oft in Hahn spielst, das will ich hier vor Ort auch haben. An der Stelle nochmal ganz lieben Dank heute.
Das kann ich nur zurückgeben. Auch dir herzlichen Dank für deine Zeit, das Interesse. Ne? Und man merkt ja im Gespräch, das ist ja auch beidseitig, ne? Wenn es so kurzweilig ist wie gerade, dass man sich auch wünscht, es würde noch länger gehen. Und freue mich sehr, ne, dass du erstmal so lange mit zugehört hast und die Möglichkeit gegeben hast, mit dir über Themen, die mich wirklich sehr beschäftigen und auch mir viel bedeuten, zu sprechen. Und bedanke mich natürlich auch gleichzeitig bei allen Menschen, die bis hierhin gekommen sind und sagen, das fand ich interessant, da einfach mal zu lauschen. Also auch an euch ein großes Dankeschön, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.